Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Hört mein Handy mit? Wir fragen zu Beginn der Sendung einmal nach, woher die personalisierte Werbung tatsächlich kommt. Außerdem beschäftigen uns in Umwelt und Verbraucher die Dürre- und Ernteausfälle. Wir schildern, wie Griechenland und Rumänien unter der lang anhaltenden Hitze und extremen Trockenheit leiden. Wir fragen außerdem, wie die Klimaschutzziele im Gebäudesektor sozial gerecht erreicht werden könnten. Und im Verbrauchertipp geht es um die Pflegeheimkosten, die zum gemeinsamen Vermögen zählen. Die Frage wird sich der ein oder andere kritische Verbraucher, die kritische Verbraucherin auch schon einmal gestellt haben. Hört mein Handy mit? Und zwar, wenn es einfach nur im selben Raum liegt. Denn anders vermag man es sich manchmal nicht zu erklären, warum prompt, nachdem über zum Beispiel die Schwerhörigkeit des Großvaters gesprochen wurde, die Werbung für Hörgeräte bei der noch sehr gut hörenden Tochter im Spam-Ordner auftaucht. Die Tochter hat zudem noch nie im Internet nach Hörgeräten gesucht. Woher kommt also nun plötzlich diese Werbung? Hat das Handy gelauscht? Und wenn ja, was können Handynutzerinnen und Nutzer dagegen tun? Das sind Fragen, die ich mit Joachim Selzer besprechen möchte. Er ist Datenschutzexperte beim Chaos Computer Club. Herr Selzer, kommt das diesen Hörerinnen und Hörern nur so vor oder schlägt tatsächlich manchmal gezielte Werbung im Postfach auf nach einem Gespräch, zum Beispiel über Hörgeräte?
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Smartphone heimlich mithört, ist extrem gering. Es gibt zumindest keine mir bekannte wissenschaftlich haltbare Studie. Aber dieses Misstrauen gegenüber solchen Apps ist weit verbreitet. Und interessanterweise kam heute Morgen auch eine Meldung beim Heise Verlag rum, dass eine Untersuchung behandelt, wie stark Leute zunehmend daran glauben, dass ihre Smartphones, dass ihre Elektronik irgendwelche komischen Hintertürfunktionen hat. Tatsächlich ist es so, wenn man jetzt versuchen möchte, diesen Effekt zu erklären, dass ich abends mit irgendwem gesprochen habe und am nächsten Morgen kriege ich passende Werbung zugespielt, gibt es in meinen Augen drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist es tatsächlich Zufall. Möglichkeit zwei ist, hängt mit dem Zufall zusammen, dass meine Aufmerksamkeit durch dieses Gespräch überhaupt erst geschärft wurde. Heißt, ich habe vielleicht schon wochenlang vorher irgendwelche Werbung für Hörgeräte bekommen, aber mir ist erst nach dem Gespräch am gestrigen Abend aufgefallen, dass Hörgeräte vielleicht interessant sein könnten. Und deswegen stolper ich jetzt darüber, wo die Werbung mir eingespielt wird. Und Möglichkeit drei ist etwas, was ich ansteckende Werbung nenne. Das heißt also, über die Standortverfolgung des Telefons wurde festgestellt, aha, da haben sich zwei oder mehrere Leute zusammen getroffen, haben mehrere Stunden miteinander verbracht. Und von der einen Person ist bekannt, dass die sich für, um bei ihrem Beispiel zu bleiben, Hörgeräte interessiert. Und dann kann man annehmen, na gut, okay, wenn zwei Leute so viele Stunden miteinander verbringen, dann haben die auch gemeinsame Interessen, haben über verschiedene Sachen gesprochen. Das heißt, es könnte sich lohnen, dieser Person, die sich bisher überhaupt nicht für Hörgeräte interessiert hat, auch Werbung darüber einzuspielen, weil die Person, mit der sie sich getroffen hat, sich dafür interessiert.
Sie sagten, es gibt drei Möglichkeiten. Fehlt nicht noch eine?
Nee, ich habe schnurig gezählt, weil Möglichkeiten 1 und 2 im Prinzip zusammenfallen. Also Zufall und ja. Zufall verstärkt durch selektive Wahrnehmung. Ja. Das war jetzt zugegebenermaßen nicht so ganz klug von mir.
Gibt es denn tatsächlich überhaupt keine Fälle, wo das Handy mitgelauscht hat?
Es gibt meines Wissens einen Fall in Spanien, da gab es eine Fußball-App, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heimlich das Mikrofon angeschaltet hat, um festzustellen, ob sich das Telefon in einem Fußballstadion befindet und möglicherweise versucht wird, ein Spiel mitzuschneiden. Das ist aber auch der einzige mir bekannte Fall. Alle anderen Fälle halte ich für sehr unwahrscheinlich, unter anderem auch, weil das Ganze technisch gar nicht mal so einfach ist. Wenn ich nämlich jetzt eine Sprachauswertung auf meinem Telefon mache, dann ist das, wie man auch relativ leicht überprüfen kann, eine relativ aufwendige Geschichte. Das heißt, das Telefon müsste sehr intensiv arbeiten. Das wiederum ginge auf die Akkulaufzeit. Es ginge auch auf die, man wird es an der Temperatur des Telefons merken, weil das einfach sehr intensiv rechnen müsste. Selbst so große Heimautomationsgeräte wie meinetwegen Alexa und Siri werten ja Gespräche nur zu einem ganz, ganz geringen Teil lokal bei sich aus, sondern schicken diese Daten in ein Rechenzentrum, um dort ausgewertet zu werden. Also selbst solche relativ großen Geräte, man kann sich vorstellen, wie das bei so einem relativ kleinen Gerät wie einem Smartphone ist. Das heißt also, man müsste auch den Netzwerkverkehr irgendwie sehen können. Und wenn man das alles zusammenfasst, hohe Akkulaufzeit, möglicherweise auch ein wirklich warm werdendes Telefon, dann auffälliger Netzwerkverkehr, alles Sachen, die ich feststellen können müsste. Und wenn ich jetzt überlege, was ich alles anstellen müsste, um genau das zu verbergen, wird in meinen Augen das Konstrukt, das ich aufwenden muss, um jetzt die Behauptung aufrechtzuerhalten, mein Telefon höre heimlich mit, so kompliziert, dass ich sage, nee, tut mir leid, also das geht mir zu sehr in Verschwörungsmythos rein.
Hm. Wenn Sie sagen, Sie wissen nur von diesem einen Fall, dennoch kann es ja der Wunsch sein von Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich zu schützen. Wie funktioniert das? Muss ich dann bei jeder App einzeln die Berechtigung der Mikrofone entziehen, also der Nutzung der Mikrofone, oder wie gehe ich da vor?
Das ginge tatsächlich so. Also vielleicht auch noch ein Hinweis dazu. Es ist zumindest nach deutschem, ich meine auch nach europäischem Recht so, dass sobald ein Mikrofon oder eine Kamera angeschaltet wird, das optisch angezeigt werden muss. Das ist der Grund, warum auf Ihrem Laptop, aber auch bei Ihrer Kamera im Telefon so eine kleine LED anfängt zu leuchten, in dem Moment, wo eine Aufzeichnung stattfindet oder in dem Moment, wo das Mikrofon und die Kamera an sind. Wenn Sie das nicht tun, was technisch möglich ist, also wenn eine App diese LED nicht anschaltet, dann riskiert sie zumindest auf dem deutschen Markt ein Betreibungsverbot. Und da frage ich mich, ob so ein Anbieter es wirklich riskiert, verboten zu werden, oder ob er nicht einfach sich auf die Daten verlässt, die er sowieso bekommt. Um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, ich könnte die Zugriffsrechte aller Apps mir zumindest mal ansehen und die entziehen, ist natürlich ein gutes Stück Arbeit. Ein weiteres Stück Arbeit wäre es, dass Sie sagen, okay, ich gehe konservativer als bisher vor, wenn ich Apps installiere. Das heißt also, Sie stellen erstmal so ein bisschen Recherchen an, was so eine App kann, was sie nicht kann, was sie braucht, was sie nicht braucht. Also vor dem Installieren schon gucken, was diese App so alles kann. Was Sie tun können, um eine grobe Idee zu bekommen, was diese App tut. Es gibt eine Webseite, nennt sich Exodus Privacy. Die führt mögliche Tracking-Mechanismen zumindest bei mir bekannten Android-Programmen auf. Und Sie können da auch welche hochladen und dann untersuchen lassen. Das ist natürlich keine absolute Sicherheit. Das heißt, wenn das nichts findet, heißt das nicht, dass das nicht heimlich getrackt wird. Aber Sie können zumindest so eine grobe Idee bekommen, ob dieses Programm vertrauenswürdig ist oder nicht. Und wenn Sie selbst jetzt noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen wollen, Sie können zum Beispiel in Ihrem Browser ein Plugin, also in Firefox geht das meines Wissens, und ja, ich bin auf dem Chrome, unter Android glaube ich nicht, aber unter Firefox geht es auf jeden Fall, da gibt es ein Plugin namens uBlock Origin, das Sie installieren können, das so ein bisschen Tracking unterbindet. Sie können auch überlegen, ob Sie einen alternativen Browser installieren. Da gäbe es zum Beispiel die Browser LibreFox, Brave, Bromite oder Fennec, wobei LibreFox, glaube ich, und Brave die am einfachsten zu installieren sind. Was Sie auch tun können, aber das setzt schon so ein bisschen voraus, dass Sie wissen, was Sie tun. Es gibt eine App namens Blockada, die vom gesamten Telefon, also egal, was da drauf installiert ist, Tracking-Aufrufe gegen eine Liste abgleicht und gegebenenfalls blockiert. Mhm. Blockada kostet normalerweise Geld. Die Version 5 kriegen Sie aber noch gratis, also auch ganz legal gratis, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Es gibt noch weitere Apps, die so in die Richtung gehen. Die nennen sich AdAway, NetGuard und AdGuard Pro. Und was Sie auch können, das setzt aber auch so ein bisschen gebastelt voraus, ist, dass Sie einen alternativen Name-Server eintragen. Der nennt sich zum Beispiel dnsforge.de. Da gibt es Anleitungen im Netz. Ich gebe zu, dass das jetzt alles auch so ziemlich runtergeleiert war. Aber es gibt Anleitungen im Netz, die zeigen, wie das geht.
Sehr gut. Wir können zusammenfassend sagen, man kann Tracking ein bisschen verhindern. Und Sie als Datenschutzexperte beim Chaos Computer Club glauben nicht, dass die Handys mitlauschen. Joachim Selzer war das mit sehr vielen praktischen Tipps, wie man seine Spur verwischt. Danke dafür.
Ja, bitte.
Die Auswirkungen des Klimawandels bekommen auch die Menschen hier in den gemäßigten Breiten zu spüren. Alles wird extremer, die Regenmenge und Dauer, wie zum Beispiel in diesem Sommer. Denn die im Zuge des Klimawandels wärmere Luft nimmt auch mehr Feuchtigkeit auf. Dementsprechend viel gibt sie ab. Das führt zu heftigen Regenfällen und immer öfter zu Überschwemmungen. Und was hier im Moment so viel ist, fehlt woanders, zum Beispiel in Griechenland. Dort liegt die Niederschlagsmenge seit 4 Jahren weit unter dem langjährigen Durchschnitt. Besonders hart trifft es die Inseln, weil die Wasserreservoirs schon im Frühling leer waren. Die Gemüse- und Getreideernte ist zum größten Teil verdorrt und das bisschen Wasser, das noch aus den Leitungen kommt, das zapfen die großen Hotelanlagen ab. Inzwischen erreicht das Problem aber auch das griechische Festland. Verena Schelter war für uns in der Gegend von Korinth unterwegs.
Yorgos Karafotias deutet auf ein Loch im Boden, aus dem ein Rohr herausragt. Etwa 60 Meter haben sie hier in die Erde gebohrt, um an Wasser zu kommen. Doch das Grundwasser ist aufgebraucht. Stattdessen leiten sie jetzt das Wasser aus anderen Bohrlöchern hierher, die noch tiefer gehen. Im Moment sammeln wir aus 3 Bohrlöchern 20 Kubikmeter Wasser. Früher hat dieses eine Bohrloch hier allein 60 Kubikmeter gefördert. Für Yorgos ist das eine Katastrophe. Er ist Landwirt in Velos Vocha, ein Gemeindezusammenschluss im Norden der Halbinsel Peloponnes in der Region Korinth. Was kann ein Landwirt tun, wenn er kein Wasser hat? Ein Landwirt braucht Land, Sonne und Wasser, um seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Wir bewirtschaften das Land viel weniger als noch vor 10, 15 Jahren. Jetzt ist die Landwirtschaft auf ungefähr 20% geschrumpft. Für mehr gibt's einfach kein Wasser. In der Region wird traditionell Wein angebaut. Fährt man von einem Dorf zum nächsten, kommt man immer wieder an verwaisten Weinbergen vorbei. Statt grünen Weinreben gibt's hier nur staubige Erde. Doch nicht nur die Landwirte haben unter dem Wassermangel zu leiden. Maria steht auf der Terrasse eines Hauses. Es ist nicht ihr Haus. Sie wohnt in der Nachbarschaft, ist nur zu Besuch. Der Wassermangel sei hier Dauerthema. In letzter Zeit haben wir häufiger das Problem, dass wir 3 Tage lang kein Wasser haben. Da ist es schwer, die Wassertanks wieder aufzufüllen. Die Behörden hatten versprochen, das Problem zu lösen, aber es wurde nicht gelöst. Wenn dann endlich Wasser käme, könne man es nicht trinken. Nicht mal zum Zähneputzen verwenden sie es, weil es irgendwie schlammig sei, erzählt Maria. Deswegen kaufen sie das Wasser zum Trinken, Kochen und Zähneputzen in Flaschen und Kanistern im Supermarkt. Während sie erzählt, fährt ein Tankwagen vorbei, der die Nachbarschaft mit Wasser versorgt, damit wenigstens die Klospülung funktioniert. In den vergangenen Jahren hat es in Velos Vocha immer häufiger Engpässe bei der Wasserversorgung gegeben. Weil die kommunalen Brunnen weniger Wasser fördern können, versucht die Gemeinde schon seit einiger Zeit, an das Wassernetz der Nachbargemeinden angeschlossen zu werden. Diese beziehen ihr Trinkwasser vom Stymfaliasee und weigern sich bisher aber, Velos Vocha daran teilhaben zu lassen. Ein Unding, findet Landwirt Yorgos Karafotias. Es kann nicht sein, dass eine Gemeinde, die Wasser hat, es nicht teilen will. Sollen die Menschen hier sterben oder sollen wir auswandern? Sollen wir in die Stadt gehen? Was sollen wir tun? Er wünscht sich, dass die Regierung in Athen ein Machtwort spricht. Doch bislang ist das nicht geschehen. Wassermangel ist nicht nur in Velos Vocha ein Problem. Laut dem griechischen Ministerium für Klimakrise und Zivilschutz haben in den vergangenen Wochen mehr als 1 Dutzend Kommunen den Ausnahmezustand verhängt. Auch im Südosten der Urlaubsinsel Kreta. Dort warnten Wissenschaftler erst vor wenigen Tagen, wenn nicht bald entsprechende Maßnahmen ergriffen würden, werde es aufgrund der Wasserknappheit in naher Zukunft vermehrt zu Konflikten zwischen einheimischen Landwirten und der Tourismusindustrie kommen.
Aus Griechenland berichtete Verena Schelter. Wir wechseln das Land, aber das Problem bleibt. In Rumänien war es dieses Jahr schon sehr lange heiß und nun bleibt auch noch der Regen aus. Hunderte Brunnen sind inzwischen ausgetrocknet und der Pegel der Stauseen sinkt bedrohlich. In rund 450 Gemeinden wird das Wasser nun für die Bevölkerung rationiert. Silke Hane mit den Details.
Vertrocknete Sonnenblumen, vertrockneter Mais, vertrocknetes Getreide. An vielen Orten Rumäniens herrscht derzeit eine Dürre, die Landwirte verzweifeln lässt. Der Bauer Daniel Cotoranu aus dem Landkreis Galați lässt Kühe von einem anderen Hof auf seine vertrockneten Maisfelder, damit wenigstens die Tiere etwas zu fressen haben, berichtet er im Sender Observator News. Allein auf dieser Parzelle sind 14 Hektar Mais vertrocknet. Wie Sie sehen können, ist der Mais gut bewirtschaftet. Er ist dicht, er hat alles, was er braucht, er ist unkrautfrei. Aber der Regen hat uns nicht geholfen. Anhaltende Dürre ist am schmerzhaftesten. Der Landwirt kann es nicht wieder gut machen. Cotoranu ist mit dem Problem nicht allein. In knapp 450 Ortschaften Rumäniens ist es so trocken, dass die Behörden das Wasser für die Bevölkerung und die Wirtschaftsbetriebe rationiert haben. Das sind 15% aller rumänischen Gemeinden. Wasser gibt es dort oft nur zu bestimmten Tageszeiten. Aber selbst wer einen Brunnen im eigenen Garten hat, spürt mittlerweile die Dürre. So wie George Savin aus dem Landkreis Iași. Seit 2002 habe ich 3 Brunnen gebaut und ich habe trotzdem kein Wasser. In Savins Landkreis sollen die Wasserrationen noch bis Ende August bestehen bleiben. Viele Menschen wenden sich inzwischen auch an die lokalen Behörden. Die versuchen etwa in Jasch mit Tanklastern das Problem zu lösen. Ein aufwendiges Verfahren, schildert Anwohner Valerio Karp. Mit dem Wagen brauchen wir 2 bis 2,5 Stunden. Bis wir nachgefüllt haben, ist eine Warteschlange entstanden. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Wasser zum Waschen von Obst und Gemüse soll zum Beispiel zum Gießen von Pflanzen wiederverwendet werden. Die gebeutelten Landwirte hingegen sollen für die ausgefallenen Ernten auch finanziell entschädigt werden, kündigt Premierminister Marcel Ciolacu an. Wenn es Probleme gibt, wie jetzt die Dürre, müssen wir schnell eingreifen, um denjenigen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind, und zwar den rumänischen Landwirten. Dabei ist der rumänische Haushalt schon jetzt angespannt. Vor 2 Jahren hatte die EU Rumänien nach einer Dürre mit 34 Millionen Euro unter die Arme gegriffen. Eine Größenordnung, die im aktuellen Fall nur einen Teil der erwarteten Schäden decken würde. Das legen die Schätzungen des Landwirtschaftsministers Florin Babu nahe. Bei 200 Euro pro Hektar werden 400 Millionen Euro als Entschädigung gezahlt werden müssen. Wir sind auch in Gesprächen mit rumänischen Banken, um zu versuchen, Kreditraten umzuschulden, zu verschieben oder aufzuheben. Denn durch die entgangenen Ernteeinnahmen könnten Landwirte Probleme bekommen, ihre Schulden zurückzuzahlen. In den nächsten Tagen könnte sich die Lage weiter verschärfen. Dann könnten die Temperaturen wieder auf 40 Grad und darüber steigen.
Im letzten Jahr wurden im Gebäudesektor in Deutschland rund 102 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert. Gemäß des novellierten Klimaschutzgesetzes sollen die CO2-Emissionen bei Gebäuden bis 2030 aber auf rund 66 Millionen Tonnen sinken, also rund die Hälfte weniger in nur 6 Jahren. Wie dieses ambitionierte Ziel erreicht werden soll, ist nicht ganz klar. Da der Gebäudesektor mit seinen Emissionen aber eine große klimapolitische Relevanz hat, ist auch der Handlungsdruck groß. Der Mieterbund und das Öko-Institut haben nun gemeinsame Forderungen formuliert, um die Sanierungsförderung gerade auch im Mietwohnbereich sozial gerecht zu gestalten. Meine Kollegin Daniela Siebert war bei dieser Vorstellung dabei. Wie haben denn die beiden das Problem umrissen?
Also das Problem aus deren Sicht ist, die energetische Sanierung von Gebäuden und der Austausch von Heizungen ist noch nicht besonders sozial verträglich organisiert für Menschen, die zur Miete wohnen. Da gäbe es eine Disbalance. Menschen, die in der eigenen Immobilie leben, die seien zuletzt besser von der Politik gefördert worden als Mietende. Melanie Weber-Moritz, die Bundesdirektorin, sieht dieses Kernproblem.
Deutlich zu wenig eine Differenzierung bei der Vergabe von Fördermitteln nach bestimmten Einkommenskriterien oder eben insgesamt nach sozialen Kriterien. Wir sehen eben hier eine Schieflage. Das zeigt beispielsweise die Evaluierung der Förderung von Komplettsanierung, dass vor allen Dingen Zuwendungsempfänger mit einem überdurchschnittlich hohen Haushaltseinkommen eben diese Zuwendung bekommen haben.
Die Bundesdirektorin vom Deutschen Mieterbund. Es geht also um womöglich unfaire Mittelverteilung durch die öffentliche Hand. So wie die Fördermaßnahmen von Bund und Ländern bislang gestrickt sind, darf es aus Sicht des Deutschen Mieterbundes nicht bleiben. Und er hat jetzt gemeinsam mit dem Öko-Institut Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet. Die setzen auf mehreren Ebenen an. Sie empfehlen, dass die Förderung der energetischen Sanierung speziell da fließen sollte, wo Personen mit geringem Einkommen leben und wo die Vermieter gemeinwohlorientiert sind. Und es sollte einen Förderbonus geben von 15% der Investitionen, wenn Vermietende sich verpflichten, die Miete in den nächsten 10 Jahren danach 10% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete zu lassen. Das konkretisiert Melanie Weber-Moritz nochmal.
Hier ist ja der Vorschlag, dass man eben den Förderbonus daran bindet, dass eine Mietpreisobergrenze eingehalten wird. Da kann man sicherlich darüber diskutieren, wie hoch die sein soll, aber das wäre ein ganz wichtiger Punkt, um eben dann auch die bezahlbaren Mieten zu gewährleisten. Das Ganze müsste natürlich auch nachgehalten werden, beispielsweise über Auskunftspflichten der Vermietenden, indem man eben zur Bedingung des Förderantrags macht, dass man auch verbindliche Angaben zu den Mieten und auch zur Einhaltung der Mietpreisobergrenze macht und entsprechend die Mietenden auch informiert darüber. Sonst kann das ja auch nicht von deren Seite überprüft werden.
Da gibt's noch ein wichtiges zusätzliches Detail, nämlich soll diese ganze Verpflichtung rund um die Mietpreisobergrenze erhalten bleiben, wenn der Vermieter wechselt. Die beiden Organisationen haben sich auch Gedanken über die Finanzierung gemacht. Beim Deutschen Mieterbund geht man davon aus, dass ihre Ideen insgesamt ungefähr 5 Milliarden Euro mehr Fördermittelsumme ausmachen werden. Eine mögliche Geldquelle dafür ist in Ihren Augen die Umschichtung von Fördermitteln, die bislang an selbstnutzende Eigentümer gehen. Die sollen nicht komplett umgeschichtet werden, aber weg von denen mit hohem Einkommen. Und das soll speziell auch bei Sozialwohnungen passieren, die dann auch eine längere Belegungsbindung bekommen sollen als bislang. Außerdem könnte der EU-Klimasozialfonds einen Teil der Finanzierung ausmachen. Also der könnte angezapft werden dafür. Insgesamt bekommen Öko-Institut und Mieterbund bei ihrer Sicht auf die Sanierungssituation ziemlich viel Rückenwind aus Brüssel von der Europäischen Union. Wir hören nochmal die Bundesdirektorin.
Die EU hat die Problematik dieser sozialen Schieflage auch deutlich aufgegriffen bei der Reform der Gebäuderichtlinie. Hat hier auch nochmal ganz deutlich gesagt, wir brauchen eine stärkere Fokussierung auf einkommensschwache, also sogenannte vulnerable Haushalte, wenn es um die Transformation des Gebäudesektors geht. Hier müssen eben vor allen Dingen die schutzbedürftigen Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, Menschen, die in Sozialwohnungen leben, besonders berücksichtigt werden.
Damit zurück nach Köln.
Wie sozial gerecht saniert werden kann im Mietwohnbereich, erklärte Daniela Siebert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Manchmal haben Paare, die lange zusammengelebt haben, keine andere Wahl. Der oder die Partnerin muss im Pflegeheim versorgt werden. Dieser Umzug führt auch zu finanziellen Belastungen, denn der Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz kann 2.800 Euro oder mehr im Monat betragen. Wenn keine nennenswerten Ersparnisse vorhanden sind, können unter Umständen auch der Partner oder die Partnerin an den Kosten beteiligt werden. Unter welchen Umständen, das schildert Klaus Deuse im Verbrauchertipp.
Wenn ein Partner in einem Pflegeheim betreut werden muss, dann endet zwar nicht der gemeinsame Lebensweg von Paaren, aber das gemeinsame Wohnen. Besonders bitter in dieser Lage, an den Pflegekosten kann der noch zu Hause lebende Partner beteiligt werden. Zusammenlebende Paare, ob verheiratet oder nicht, bilden sozialrechtlich eine Einsatzgemeinschaft, erläutert Anwalt Michael Sittig von der Stiftung Warentest.
Wenn man in einer Wohnung zusammenlebt und bei nicht-ehelichen Partnern schon etwas länger zusammenlebt, nimmt man an, dass sie eine Einsatzgemeinschaft bilden, obwohl sie nicht geheiratet haben. Und man unterstellt, dass sie einander unterstützen. Und deswegen werden sie als Einheit behandelt und genauso wie die Ehepaare.
Ob und in welcher Höhe Sozialhilfe für den Partner im Pflegeheim gewährt wird, das hängt mit davon ab, über welche Einkünfte oder Vermögen derjenige verfügt, der noch zu Hause wohnt. Das heißt, die Sozialämter prüfen die gemeinsame Kassenlage des Paares.
Das führt eben dann auch dazu, dass der zu Hause noch wohnende Partner eventuell sich an den Heimkosten seines pflegebedürftigen Partners beteiligen muss.
Als soziale Hilfe berechtigt gilt, wenn das Schonvermögen pro Person weniger als 10.000 Euro beträgt, bei Paaren also unter 20.000 Euro liegt. In dem Fall können noch zu Hause lebende Partner nicht zu den Pflegekosten mit herangezogen werden. Betroffenen rät Michael Sittig in Zweifelsfällen grundsätzlich.
Wer die Möglichkeit hat, liegt sicherlich richtig, wenn er dann, wenn das Sozialamt von ihm Angaben zu Vermögen und Einkommen verlangt, zum Fachanwalt geht und sich beraten lässt.
Denn es geht auch darum, dass für den weiter zu Hause wohnenden Partner noch eine ausreichende Summe zum Leben verbleibt. Dabei handelt es sich im Sozialrecht um den sogenannten Garantiebetrag. Der soll dafür sorgen,
dass der noch zu Hause Wohnende nicht nur auf Sozialhilfeniveau lebt und durch die Beteiligung an den Heimkosten des pflegebedürftigen Partners auch nicht in die Sozialhilfe rutscht.
Dieser Garantiebetrag setzt sich zusammen aus dem Sozialhilfesatz Stufe 1 in Höhe von derzeit 563 Euro sowie den Mietkosten. In aller Regel schießen die Sozialämter noch eine gewisse Summe hinzu. Doch nach der Recherche von Stiftung Warentest-Experte Sittig gibt es für diese Summe keine bundeseinheitliche Regelung. In welcher Höhe sich der Partner oder die Partnerin an den Pflegekosten zu beteiligen hat, das ergibt sich letztlich aus der Differenz zwischen dem Paar Einkommen und dem Garantiebetrag. Für Verunsicherung bei Betroffenen sorgt oft die Frage, ob zur Finanzierung der Pflegekosten das Eigenheim verkauft werden muss. Vorausgesetzt, es handelt sich nicht um eine Luxusvilla, gehört die noch vom Partner bewohnte Immobilie zum Schonvermögen, betont Michael Sittig.
Wenn ein Partner noch in der gemeinsamen Immobilie wohnt oder auch wenn er in der Immobilie wohnt, die dem Pflegebedürftigen gehört, dann darf er darin in der Regel noch wohnen, ohne diese irgendwie versilbern zu müssen oder Räume untervermieten zu müssen.
Zur Auseinandersetzung mit dem Sozialamt kann es aber bei Sterbegeldversicherungen kommen. Dann kann es sein,
dass das Sozialamt sagt, bitte lösen Sie die auf und leben Sie erstmal von dem Geld, bevor Sie Sozialhilfe beantragen.
Doch wenn die aufgebaute Summe einer Sterbegeldversicherung beim Einzug in ein Pflegeheim weniger als 5.000 Euro beträgt, dann, so Michael Sittig, gilt sie als geschützt.
Über die Finanzierung der Pflegeheimkosten erzählte Klaus Deuse im Verbrauchertipp. Und Britta Fecke sagt an dieser Stelle danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.